NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. September 1819. Der Geburtstag der Pianistin und Komponistin Clara Schumann.
Du meine Seele, du mein Herz, du meine Form, oh, du mein Schmerz.
Du meine Seele, du mein Herz, du meine Wonn, oh, du mein Schmerz. Du meine Welt, in der ich lebe, mein Himmel, du, darein ich schwebe. O du mein Grab, in das hinab ich ewig meinen Kummer gab.
Am 12. September 1840, ein Tag vor dem 21. Geburtstag der Braut, läuten für Clara Wieck und Robert Schumann die Hochzeitsglocken. Ein Jahr lang haben die beiden vor Gericht für ihre Ehe gegen den wütenden Protest von Claras Vater geklagt, mit Erfolg. Die Hochzeit in der Dorfkirche von Schönefeld bei Leipzig ist ein Befreiungsschlag der Gefühle und der offizielle Segen für ein Traumpaar der romantischen Musik. Robert Schumann komponiert seiner Frau zum freudigen Ereignis das wunderbare Lied Widmung auf ein Gedicht von Friedrich Rückert. Clara revanchiert sich mit ihren Rückert-Liedern Opus 12.
Oh ja, mich liebe, liebst du um Liebe, oh ja, mich liebe.
Liebst du um Liebe, oh ja, mich liebe, liebe mich immer, dich lieb ich immer da.
Diese Liebesbekundungen sind keine rosigen Gefühlswolken, die bald wieder verfliegen im alltäglichen Kampf mit eingefahrenen Geschlechterrollen. Die Ehe zwischen Clara und Robert Schumann setzt von Anfang an auf Gleichberechtigung. In ihrer Zeit ein riskanter Schritt.
Erstmal ist das ein unglaubliches Experiment gewesen, diese Ehe. Die beiden haben was gewagt. Wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die haben wirklich versucht, eine Künstlerehe auf Augenhöhe zu führen.
Seit 4 Jahrzehnten hat die Hamburger Musikwissenschaftlerin Beatrix Borchert dafür gekämpft, Clara Schumann aus dem Schatten ihres Mannes zu holen.
Nach außen haben sie sich ja auch immer als Künstlerpaar dargestellt. Und nach innen gibt es dann den täglichen Kampf, wessen Arbeit ist wichtiger. Aber viele andere Männer würden gar nicht auf die Idee kommen, dass der andere vielleicht auch Rechte hat mit seinem künstlerischen Ausdrucksbedürfnis.
Tatsächlich würden viele Männer im 19. Jahrhundert nicht auf die Idee kommen, ihrer Frau den eigenen Beruf zu gönnen. Aber Clara Wieck ist nicht irgendeine Frau.
Tochter, Stieftochter, Wunderkind, Komponistin, Ehefrau, Pianistin, Mutter, Witwe, Geliebte, Lehrerin.
Das sind einige von Claras Rollen, die Beatrix Borchert in ihrem Buch aufzählt.
Die Fülle eines Lebens wird fokussiert bei Männern ganz stark auf das, was sie selber als Beruf betrachtet haben, beziehungsweise womit sie ihren Lebensunterhalt verdient haben. Während bei Frauen natürlich diese sozialen Rollen von vornherein eine ganz andere Rolle spielen. Sie müssen alles erfüllen, um dann auch noch Künstlerin sein zu können.
Wir erklären gleich von vornherein Clara Wieck für die größte Klaviervirtuosin jetziger Zeit.
Clara ist 19 Jahre alt, als sie dieses überschwängliche Lob in einem Lexikon lesen kann.
Ihr Spiel ist genial, tief durchdacht, wahrhaft künstlerisch.
Wie wird man zu einer der berühmtesten Pianisten der Epoche? Und wie vermag man es schon mit 15 Jahren, ein virtuoses Werk wie das Klavierkonzert A-Moll zu komponieren? Begabung ist sicher eine Voraussetzung. Daneben spielen bei Clara Wieck familiäre Brüche und der Ehrgeiz des Vaters eine Rolle. Heute vor 200 Jahren, am 13. September 1819, wird sie in Leipzig geboren. Die Mutter, Marianne Tromlitz, ist Sängerin und Pianistin, der Vater, Friedrich Wieck, Klavierlehrer und Instrumentenhändler. 4 Jahre nach Claras Geburt trennen sich die Eltern. Die Mutter zieht nach Berlin. Wieck nimmt die Tochter unter seine pädagogischen Fittiche. Rolf Hoppe spielt ihn in Peter Schamonis Film Frühlingssinfonie als Patriarchen mit Geschäftssinn, der sein Kind zur eigenen Lebensleistung aufbaut.
Was mir als Lehrer gelingen kann, ich sage es in aller Bescheidenheit, sieht man an meiner elfjährigen Tochter Clara. Erst neulich haben wir Herrn von Goethe in Weimar vorgespielt. Was hat er zu dir gesagt?
Ich habe mehr Kraft als 6 Knaben.
Wiecks Rezept zur Formung seines Wunderkinds kennt man aus anderen Musikerbiografien. Isolierung von der Umwelt und Ersatz der Schule durch Hauslehrer, absolute Konzentration auf das Musikerhandwerk, cholerische Auftritte, wenn der tägliche Drill an den Tasten einmal ausbleibt.
Mein Vater bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam sei.
Mit 9 Jahren tritt Clara erstmals im Leipziger Gewandhaus auf. Mit 12 Jahren unternimmt sie ihre erste Konzertreise nach Paris. Der Vater organisiert Kutschen, Konzertsäle und Hotels, vermittelt die Tochter in adlige und bürgerliche Salons, reißt Karten ab, lanciert Presseberichte. Ein Kind auf dem Weg zur Berühmtheit.
Sie war sein Geschöpf aus seiner Sicht. Also da hatte sie gar keine andere Chance, gleichzeitig hatte sie dadurch eine Chance.
Und als der Reifen Clara Schumann später von einer Zeitgenossin ihre vergeudete Kindheit vorgehalten wird, wehrt sie sich vehement.
Da sagt sie ganz klar, ja, wie soll man denn überhaupt zu solchen Leistungen kommen, wie ich gekommen bin, wenn man irgendwie den ganzen Tag mit Puppen spielt.
Clara erhält eine musikalische Allround-Ausbildung. Denn von Solistinnen der Zeit wird nicht nur erwartet, dass sie fremde Werke brillant spielen können.
Wir haben ja jetzt die neu edierten kompletten Jugendtagebücher. Und da sieht man noch mal deutlicher, dass der Aspekt des Komponierens viel größeren Raum eingenommen hat, auch als ich zum Beispiel immer geglaubt habe. Und natürlich auch das freie Improvisieren. Da gibt es bestimmte feste Themen natürlich, wie zum Beispiel Gott erhalte Franz den Kaiser oder was jeweils an dem Ort gerade aktuell war. Und sie hat dann mit dem Thema etwas entwickelt.
Mit den Variationen über die österreichische Kaiserhymne bereitet Clara Wieck auf einer ihrer umjubelten Konzertreisen den Wienern eine Freude. Bis zuletzt komponiert sie vor allem Miniaturen, eher selten Konzerte, Kammermusik und größere Klavierzyklen. Aber der gefällige Salonton ihrer frühen Musik ändert sich, als der 20-jährige Robert Schumann bei Wieck in Leipzig Unterricht nimmt und im Hause wohnt.
Was ist Clara für ein Wesen? Kaum 3 Schuh hoch liegt ihr Herz schon in einer Entwicklung, vor der mir bangt. Launen und Laune, Lachen und Weinen, Tod und Leben, meist in scharfen Gegensätzen, wechseln in diesem Mädchen blitzschnell.
Fortan verlieren sich Schumann und Clara nicht aus den Augen und nicht aus den Ohren. Es kommt in ihren Werken zu Dialogen und Liebesbriefen in Tönen, die sich bis in Schumanns letzte Jahre fortsetzen. Ein wundersamer poetischer Austausch, der mit einer kleinen Romanze von Clara beginnt. Schumann reagiert mit mehreren Impromptus über Claras Romanze. So entspinnt sich zwischen Clara Wieck und Robert Schumann eine der innigsten und berühmtesten Romanzen der Musikgeschichte. Clara gibt das Motto vor.
Nur dir will ich leben und dich glücklich machen. In dir lebe ich ja auch meiner Kunst.
Als sich Clara und Robert im Sommer 1837 heimlich verloben, ist sie 17 und er 27 Jahre alt. Aber der Vater schäumt vor Wut. Friedrich Wieck ist nicht bereit, sein Lebenswerk Clara einem fast mittellosen Künstler zu opfern.
Es ist aus, ein für alle Mal aus. Robert Schumann hat aufgehört zu existieren. Ich will ihn nicht mehr sehen.
Musik Das Liebespaar entschließt sich zum Äußersten. Vor dem Leipziger Appellationsgericht klagt es die Ehe gegen den Willen des Vaters ein. Wieck reagiert mit Beleidigungen, auch im Film.
Würden Sie, Herr Präsident, Ihre Tochter einem Manne anvertrauen, der ein hemmungsloser Schuldenmacher und verzweifelter Gewohnheitstrinker ist?
Der Prozess schlägt in Leipzig hohe Wellen. Aber weil Claras Mutter der Ehe zustimmt und Clara als erfolgreiche Künstlerin den gemeinsamen Lebensunterhalt mitbestreiten kann, bekommt das Paar Recht. Und mehr noch.
Friedrich Wieck konnte sich dann hinterher auf den Leipziger Straßen nicht mehr sehen lassen, nachdem er den Prozess verloren hat, ist nach Dresden umgezogen und musste später auch sogar nach 18 Tagen ins Gefängnis, weil Robert Schumann ihm noch eine Beleidigungsklage angehängt hat wegen des Vorwurfs der Trunksucht. Schumann sei Alkoholiker, aber Friedrich Wieck hat immer mitgesoffen, konnte Schumann dann sagen. Von daher war das hinfällig.
Thomas Synowczyk, der Leiter des Schumannhauses in Zwickau, hat für die jüngste und umfassendste Ausgabe von Schumann-Briefen die Leipziger Prozessakten noch einmal gründlich gesichtet. Die ausufernde Korrespondenz der Schumanns gibt auch persönliche Einblicke in die Ehe in Leipzig, Dresden und seit 1850 in Düsseldorf.
Beide wollten auch nach der Eheschließung künstlerisch tätig bleiben. Das heißt, Clara konnte auch durch eine Konzertreise locker mal mehr verdienen als Robert Schumann, indem er ein ganzes Jahr komponierte.
Sein Interesse war natürlich, zu Hause zu bleiben und seine Arbeit zu machen, während sie ja Angst hatte, vergessen zu werden. Also sie wollte auf Konzertreisen gehen und sie wollte Geld verdienen. Und das stand natürlich in einem echten Spannungsverhältnis zu seinen Interessen.
An einem lichten Morgen, da klingt es hell im Tal.
Am Anfang inspirieren sich beide Partner gegenseitig. Nach 10 Jahren aber wird das Experiment Künstlerehe zur harten Belastungsprobe. Der Komponist Schumann gerät durch seine syphilitische Erkrankung immer häufiger in Krisenzustände. Seine Frau fühlt sich durch den häuslichen Alltag mit den 7 gemeinsamen Kindern vom Musikleben abgehängt.
Clara war schon eine sehr harte Erzieherin, legte großen Wert auf eine regelmäßige Lebensführung, also früh ins Bett, auch früh aufstehen, geregelte Mahlzeiten. Vor allen Dingen, wenn Clara natürlich auf Konzertreise gehen musste. Sie war dann häufig monatelang unterwegs. Dann mussten die Kinder entweder von Kindermädchen versorgt werden oder auch in Pensionaten untergebracht werden.
Manchmal versieht auch der junge Komponist Johannes Brahms die Aufgabe der Kinderbetreuung im Hause Schumann. Nachdem Robert 1856 in einer privaten psychiatrischen Anstalt in Endenich bei Bonn gestorben ist, wird das Verhältnis von Clara Schumann zu Brahms enger. Eine Liebesbeziehung hält Beatrix Borchert dennoch für unwahrscheinlich.
Die Vorstellung, dass sie ein Liebesverhältnis hatten, das finde ich absurd. Es ist der Traum, den Dialog fortsetzen zu können, den sie mit ihrem Mann gehabt hat. Dieses in Musik sich begegnen, in Musik miteinander zu sprechen.
Auch in der zweiten Lebenshälfte von Clara Schumann wirkt das Schaffen ihres Mannes nach. Sie spielt es auf ihren unzähligen Konzertreisen und gibt es in einer Gesamtausgabe heraus. Als Professorin am Hochschen Konservatorium in Frankfurt ist sie die berühmteste Klavierlehrerin Deutschlands. Aber sie durchlebt auch gesundheitliche Krisen und ein problematisches Liebesverhältnis mit dem Komponisten Theodor Kirchner, der ihr Geld mit seiner Spielsucht durchbringt. An der Entwicklung einer neuen Musiksprache hat sie sich nicht mehr beteiligt. Ihr Klaviertrio G-Moll stammt aus den glücklichen Jahren ihrer Ehe mit Schumann.
Wie vergeht doch die Zeit? Unglaublich ist's, dass man solchen Verlust so übersteht, noch so lange lebt ohne den Mann, der mir alles war.
Im Mai 1896 stirbt Clara Schumann mit 76 Jahren in Frankfurt am Main. Beerdigt wird sie auf dem alten Friedhof in Bonn an der Seite ihres Mannes.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Clara Schumann, die heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.